So ein bisschen fühlte er sich auch wie so ein heimatloser Hund. Diese Hunde, die zu niemandem gehören und einsam durch die Gassen trotten. Er war zwar hier aufgewachsen, hier am See Genezareth, da wo man überall so ein bisschen das Möwenkreischen hören konnte, aber er sah ganz anders aus als die Menschen von hier. Die anderen waren Fischer mit dunkel gegerbten Gesichtern, bisschen zotteligen Haaren. Manche waren Bauern, die arbeiteten bis zu den Ellenbogen im Dreck. Er hingegen hatte schöne Gewänder an und er war ziemlich blass. Denn er verbrachte den Tag nicht draußen in der heißen Sonne, in der Mittagshitze, am Seeufer, um Netze zu säubern oder sonstige schmutzige Arbeit zu machen. Er saß in seinem kleinen Haus am Marktplatz. Draußen war das Leben und hier drin in seinen Mauern war er, Levi. Und er saß ganz allein. Wie es dazu gekommen war? Nun, die ganze Region Galiläa war von den Römern besetzt worden. Das war aber inzwischen Alltag geworden. Das regte niemanden mehr auf. Die Römer, die waren eben da. Was die Leute aber aufregte, das war die Tatsache, dass sich einige von ihnen aus ihrem Volk, aus ihren Reihen auf die Seite dieser Menschen gestellt haben, dieser Römer. Und die waren in ihren Augen Verräter geworden, so wie Levi. Levi war Zolleinnehmer, Zolleintreiber, muss man fast schon sagen. Er sorgte dafür, dass die Römer den Menschen in Galiläa das Geld abnehmen konnten, dass sie die unterdrücken konnten. Und Zoll war ja so wie Schutzgeld. Die Römer sorgten für Ordnung, schickten Soldaten und dann muss man ja eigentlich dann mit dem Geld dafür auch sorgen, dass es dem Kaiser in Rom gut geht und er seine Soldaten auf die Straße schicken kann. Und Levi hatte sein Zollhaus und er dokumentierte ganz fein säuberlich, wer schon gezahlt hat und wer den Römern noch wie viel Geld schuldete. Und wenn jemand noch nicht gezahlt hatte, dann durfte er die Soldaten zu denen nach Hause schicken zum Eintreiben der Steuern. Levi war also wirklich unbeliebt. Und als er sich für diesen Job entschieden hatte, war er zu Hause rausgeflogen. Seine Familie wollte nichts mehr von ihm wissen. Wer sich mit den Römern einlässt, der gehört nicht mehr zur Familie. Der ist für sie nicht mehr wie ein Sohn. Ebenso seine Freunde. Ja, wer sich abwendet, wer seine Freunde abzockt, der war es nicht wert, dass man mit ihm noch Zeit verbrachte. Und Jahre waren seitdem vergangen. Levi war sehr einsam geworden. Er hatte sein geregeltes Arbeitsleben, er hatte Kontrolle über viele Menschen, aber er war doch einsam. Und diese streunenden Hunde auf der Straße, die waren oft die einzigen, die sich mit ihm abgaben. Die einzigen, die sich freuten, weil er ihnen auch mal was zu essen hinwarf. Und so ein bisschen fühlte sich Levi auch eben wie so ein streunender Hund. Von allen weggetreten, von allen weggescheucht, bei keinem willkommen. Und so saß er an diesem Tag in seinem kleinen Häuschen und schaute nach draußen und er erwartete eigentlich schon, dass gleich irgendein Bürger der Stadt entweder ganz wütend kommt und irgendwie Geld auf den Tisch knallt oder jemand vielleicht sogar ängstlich kommt, weil er es sich nicht leisten kann. Stattdessen tauchte aber ein Mann in seinem Blickfeld auf, der hatte ein recht freundliches Funkeln in seinen Augen, so ein Glitzern. Das war recht seltsam. Levi, komm mit, sei mein Freund und folge mir nach. Levi, komm mit, sei mein Freund. So hat ihn schon lange niemand mehr genannt. Levi, da wusste jemand seinen Namen. Und komm mit, wie lang ist die letzte Einladung denn her? 5 Jahre, 6 Jahre, er konnte sich nicht mehr erinnern. Und sei mein Freund. Freunde hatte er doch keine mehr. Er war selber ein ziemlich schlechter Freund gewesen. Ja, wusste denn dieser Mann da draußen nicht, wer er war? Wusste dieser Mann nicht, dass man mit ihm nicht befreundet ist, dass er Steuern abkassierte? Und er wollte schon protestieren, ganz verlegen, kichern, abwinken, was? Das kann doch nicht sein, du musst dich irren, versuch nicht mich zu veralbern. Weil da draußen, da standen schon ganz neugierige Menschen und die schauten in dieses Häuschen rein. Das wäre doch ziemlich peinlich geworden. Aber dieser Mann stand immer noch ganz felsenfest vor seinem Häuschen. Komm mit, diese Einladung stand. Und Levi merkte, dass es doch plötzlich in ihm irgendwie aufbrach. Wie bei so einem Feuer, wo es schon runtergebrannt ist, das Holz schon verbrannt ist, nur noch so ein bisschen Glut da ist, es glimmert noch, man sieht so ein bisschen leuchten. Und wenn man dann Holz nachlegt und dann die Luft kommt, dann knistert's und flackert's, dann gibt's einen Funken und dann kommt die Flamme doch wieder hervor. So war das auch bei Levi. Levi hat so einen Funken Wert, einen Funken Hoffnung gefunden, weil plötzlich jemand da war, der ihn als Menschen gesehen hat, als Gegenüber gesehen hat. Und Levi saß da und er schaute auf seine Listen, all diese Schuldenberge, und er schaute auf das Geld, er schaute auf seine Aufgaben, er schaute auf die Mauern, die ihn da irgendwie einengten, und auf diesen Mann da draußen. Und dann fiel ihm das plötzlich ganz leicht. Er stand auf und er ließ das alles liegen, er ging nach draußen, schloss die Tür zu und stand Jesus gegenüber. Dieser Mann, der ihn eingeladen hatte. Und der das Feuer, das in ihm fast erloschen war, doch irgendwie wieder entfacht hatte. Und Levi war so überwältigt, da war plötzlich dieser Jesus, dass er ihn direkt einlud. Dass er sagte, ihr könnt heute Abend bei mir essen, du und alle, die mit dir befreundet sind. Ich habe ja genug Geld und ich habe ein großes Haus, kommt alle zu mir nach Hause. Und so kam es, dass Levi an diesem Abend Gastgeber war für ein großes Festmahl. Und sie holten noch Tische ran, weil es nicht reichte. Und sie waren alle bei Levi zu Hause. Jesus und die Leute, die er mitbrachte, Andreas, Simon, Jakobus, Johannes. Aber dann noch so ein paar von Jesu Bekannten und Freunden, die ein bisschen seltsamer waren, die eigentlich keiner mochte. Da waren so ein paar Verbrecher dabei, da waren so ein paar richtig laute Kerle dabei, um die man auf der Straße lieber einen Bogen macht. Da waren ein paar Leute dabei, die hatten gar kein Zuhause. Da waren andere Zolleinnehmer, so wie Levi. Sie alle waren da, sie saßen an diesem großen langen Tisch bei diesem Festessen, denn sie alle hatten Hoffnung von Jesus bekommen. Komm mit und folge mir nach, komm mit und sei mein Freund. Alle hatte Jesus beim Namen genannt und Jesus machte sie zu seinen Nachfolgern. Und dann gab es Leute, die an diesem Fest vorbeiliefen, auf der Straße, das hörte man, wie da gefeiert wurde, wie da gelacht wurde. Und sie blieben stehen und sie schauten ganz irritiert. Bei Levi waren doch nie Gäste. Den Umgang mit Levi, den wollte man doch vermeiden. Und auch alle religiösen Leiter der Stadt, die schauten ganz neugierig darauf, was Jesus wohl vorhatte, und die wunderten sich. Jesus ist mit Zöllnern, Jesus ist mit Sündern. Das nicht nur verpönt, das macht man einfach nicht. Und als Jesus davon hörte, dann sagte er, ich bin nicht dafür gekommen, um mit den feinen Leuten zu essen. Nicht die Starken, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die, die krank sind, die sich nicht gesehen fühlen. Ich bringe Hoffnung zu denen, die Schuld und Sorgen haben. Ich bin auf die Welt gekommen für die, die Sünde kennen und den Weg zur Umkehr brauchen. Und es war ein Fest bis in die Nacht, voll Wein und Gesang. Und als Levi kurz vor Mitternacht dann die Tür zumachte, das Hoftor, nach dem letzten Gast, da merkte er, dass es so ein wunderbarer Tag gewesen ist. Ganz leicht war ihm ums Herz geworden. So viele Freunde, so viel Freude hatte er lange nicht gehabt. Dieser Jesus hat ihn wirklich reich gemacht. Und so wurde Levi von diesem ungesehenen Hund, den alle wegtreten, zum Nachfolger. Und sein Name, der bekam endlich die Bedeutung, den Wert, den er eigentlich hatte. Levi, das heißt der Anhängliche, der Treue, der, der zu jemandem gehört. Ab heute gehörte er zu Jesus. Wäre das nicht schön, wenn wir auch bei diesem Festessen sitzen könnten, heute so einen Gottesdienst hätten, wo wir nicht nur auf unseren Stühlen sitzen, sondern an einem großen Festbankett und während man der Predigt zuhört, kann man noch nebenher gut schmausen und essen. Denn ich muss gestehen, ich liebe Essen. Und man könnte fast sagen, auch meine Lieblingsbücher sind Kochbücher. Ich könnte mich da so stundenlang drin verlieren, einfach so im Kopf zu überlegen, was es denn eigentlich alles an leckerem Essen gibt. Und als ich gefragt wurde, welches Thema ich mitbringe, dann habe ich gedacht, ich bin das neue Gesicht in dieser Gemeinde hier, aber ich könnte mir vorstellen, Essen mögt ihr auch. Mögt ihr Essen? Sehr gut. Da haben wir alle unsere Vorlieben. Und ich habe auch gehört, ihr werdet heute auch ein Gemeindemittagessen haben. Und bei uns ist manchmal in der Gemeinde so festzustellen, es gibt so eine gewisse Ordnung. Ja, Gottesdienst ist wichtig, eine Bibelstunde ist wichtig, die Hauskreise sind wichtig, Gemeindemittagessen, das ist so ein bisschen profan. Naja, man isst halt, weil man eine nette Gemeinschaft hat, aber es ist doch eigentlich nicht der geistliche Inhalt, den wir in der Gemeinde brauchen. Levis Geschichte ist da ziemlich interessant. Der Predigttext steht ganz am Anfang vom Lukas-Evangelium in Lukas 5. Und er erzählt uns Folgendes. Jesus hat seine Jünger noch nicht alle berufen. Er hatte eben Jakobus und Johannes schon getroffen, so die Fischer, und hatte schon so ein paar Wunderheilungen getan. Er hat einen Aussätzigen geheilt, einen Gelähmten gesund gemacht. Und jetzt trifft er auf Levi, diesen Zolleinnehmer. Manch einer kennt ihn bestimmt auch als Matthäus. Und die Stadt war in Aufruhr geraten. Ja, da war dieser Jesus gekommen, der hat schon ein paar Wunder getan und alle waren neugierig darauf, was passiert denn jetzt und was wird er als nächstes tun? Allen voran natürlich die jüdischen Gelehrten, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Die stellten fest, Jesus sitzt da bei den Zöllnern und Sündern und isst. In der neuen Genfer Übersetzung steht da in diesem Vers sogar, er ist mit Leuten von zweifelhaftem Ruf. Ja, den zwielichtigen Gestalten in der Gegend. Und sie empörten sich natürlich. Ich nehme an, das war so eine Aufregung in verschiedene Richtungen. Erstmal ganz offensichtlich, mit wem gibt sich Jesus denn dort ab? Diese Leute sind eigentlich aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Man will sie eigentlich auch nicht bei sich zu Hause im Wohnzimmer haben. Fehlen Jesus da nicht vielleicht irgendwie so Tischmanieren, wenn er sich mit diesen Leuten denn abgibt? Andererseits haben sie vielleicht gedacht, dieser Mann sagt, er ist Gottes Sohn, er will der Welt Gott nahe bringen und jetzt sitzt er da und isst und trinkt. Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Der müsste doch vielleicht auf unserem Marktplatz stehen und als erwarteter Retter irgendwie sein Programm präsentieren, wie so ein Parteiprogramm, Leute einladen, motivieren, sich mit den Römern anlegen. Wenn er der Befreier ist, warum sitzt er dann da und isst und trinkt? Und dann haben sie sich bestimmt auch gewundert und gesagt, sollte Jesus als Sohn Gottes nicht irgendwie die religiöse Oberschicht einladen, die vorbildlichen Menschen, so wie sie, die Pharisäer und Schriftgelehrten? Also wenn jetzt der Papst nach Schorndorf käme oder irgendein hoher Bischof oder selbst wenn der Kanzler nach Schorndorf käme, dann würden die doch die wichtigen Leute einladen, die hohen Tiere. Das gehört sich doch so. Also warum hatten die Schriftgelehrten keinen Platz bei Jesus am Tisch? Jesus geht direkt zu denen, die fern von ihm sind, zu den Schuldbeladenen, die sich vielleicht gar nicht trauen würden zu kommen, zu den Zweifelhaften, zu den Sündern. Und er sagt den Pharisäern somit eigentlich auch, ich bin nicht gekommen, um euch auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, das habt ihr richtig gut gemacht, ihr Fleißbienchen, ihr habt euch richtig um die Schrift bemüht. Er sagt in Vers 31, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Ich bin gekommen, um denen nahe zu sein, die mich als ihr Heil erkennen und brauchen. Die schon heil sind, die erkennen mich vielleicht gar nicht. Ich bin hier, um die mit Gott bekannt zu machen, die gerade nicht mit ihm unterwegs sind. Die dürfen umkehren zu Gott. Das steckt in diesem Wort Buße drin. Und wie schafft Jesus das? Hat er da eine besondere Formel, ein besonderes Rezept, das wir vielleicht auch verwenden könnten? Denn es klingt doch eigentlich Umkehr und Buße nach so einem riesigen Konzept. Und wenn ich an mich denke, wenn ich mal Sonntagnachmittag auf dem Sofa sitze, dann kriege ich mich selber kaum motiviert aufzustehen und irgendwie rauszugehen. Wie soll ich denn dann andere Menschen motivieren, ihr ganzes Leben zu ändern? Was tut Jesus denn? Welches Beispiel gibt Jesus als Wegweiser für Umkehr? Welche Methode, welches Vorgehen wendet er an? Jesus sitzt da und isst. Quasi der Tisch ist seine Arztpraxis. Und das ist nicht die einzige Stelle im Neuen Testament, wo Jesus mit Menschen isst. Eine Frage an euch, was fällt euch denn ein an Bibelstellen, wo Jesus mit Menschen zusammen isst? Zachäus. Hochzeit zu Kana. Ja, Jesus ist mit den Jüngern am See. Guten Fisch, frischen Fisch. Martha und Maria. Das Abendmahl. Ich habe ein bisschen noch weiter aufgeschrieben, aber da sind die ganzen Punkte auch schon mit drin. Es gibt sehr viele Stellen in der Bibel, wo Jesus mit Menschen isst. Speisung der 5000, was für ein Fest. Speisung der 4000, Essen mit Zachäus, Passamahl, Abendmahl. Maria, Martha wurde gesagt, Salbung in Bethanien, Hochzeit zu Kana. Er ist mehrmals bei den Pharisäern, ist eingeladen und das Brotbrechen mit den Emmaus-Jüngern und sicherlich noch viele weitere Geschichten. Da, wo Jesus ist, ist scheinbar Essen nicht weit entfernt. Also er kommt in der Bibel entweder vom Essen oder geht zu einem Essen oder sitzt gerade bei einem Essen. Und er sagt ja auch ganz grundsätzlich über sich, ich bin das Brot des Lebens und ich bin das Wasser des Lebens. Also das ist nicht ohne Grund zentral in Jesu Verhalten. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen und wir das sehen, dann dürfen wir uns das auch mitnehmen. Und was ich ganz spannend finde, einen schönen Bibelvers habe ich gefunden. Da redet Jesus mit Menschen über Johannes den Täufer. Die kommen nämlich zu ihm und sagen, weißt du, Johannes der Täufer, der ist ein bisschen komisch, haben wir festgestellt. Der ist in der Wüste, isst Heuschrecken und Honig. Der trinkt nicht mal Wein. Der muss wahrscheinlich irgendwie verrückt sein, besessen wahrscheinlich. Und die Leute beschweren sich über Johannes den Täufer und dann sagt Jesus über sich, der Menschensohn ist gekommen, er isst und trinkt. Ganz normal. Und ihr sagt, seht ihn euch an, diesen Vielfraß und Säufer, diesen Kumpan der Zolleinnehmer und Sünder. Aber die Weisheit Gottes wird bestätigt durch alle, die für sie offen sind. Und im nächsten Vers geht's gleich weiter. Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Was für ein Ruf, den muss man sich auch erstmal erarbeiten, ja? Es ist ein Freund, eben der Zolleinnehmer und Sünder, aber ein Vielfraß und Säufer. Da ist man, glaube ich, in guter Gesellschaft, wenn man ein Freund von Jesus ist und essen mag. Und ich finde es eine sehr schöne Übersetzung, dass da steht, er ist ein Kumpan der Zolleinnehmer und Sünder. Das sagen wir gar nicht mehr so oft, wenn wir Freund sagen oder Freundin. Aber es ist ein alter Begriff, Kumpan, und kommt vom lateinischen Cumpanis. Wir haben das Wort in vielen anderen Sprachen. Companion, Copain, mein Kompagnon, kann man auch im Deutschen sagen. Und das kommt vom lateinischen Cum und Panis, also mit Brot. Jesus ist sozusagen ein Mitbroter. Er teilt das Brot mit Menschen, er isst das Brot mit Menschen. Er hat eben Tischgemeinschaft. Er sagt dir nicht nur, geht und versorgt euch, er sitzt dabei, er bricht das Brot selbst, aber er ist sich eben auch nicht zu schade, eingeladen zu werden. Auch andere durften für ihn das Essen teilen. Aber warum ist denn Essen nicht nur so was Banales, wir stillen unsere Bedürfnisse, was passiert denn da noch an einem Tisch, was wir vielleicht in erster Linie gar nicht sehen? Da gibt's nonverbale Dinge, also unausgesprochene Dinge, die in diesem Moment, man sitzt zusammen am Essen, drin liegen. Das ist die erste Botschaft, wenn ich mich an meinen Tisch setze, ich muss Platz nehmen. Ich muss mal eine Weile da sein. Ich kann nicht gleich wieder weg. Ich habe einen Platz und eigentlich auch Frieden. In all meinem Rennen, in all meinem Stress, den ich habe, an einem Tisch, darf ich mich erstmal setzen. Ich darf einfach da sein. Dann ist da die zweite Botschaft in diesem Moment von, ich setze mich zum Essen. Du bist Teil der Tischgemeinschaft. Oft sind Tische auch in so Gemeinden, große Tische, da passen viele dran. Und wenn nicht alle dran passen, dann wird noch einer dazugestellt. Manche Tische sind rund, da kann man, egal wer da ist, immer noch einen Stuhl dazusetzen. Alle sitzen am gleichen Tisch. Und jeder ist genauso wichtig wie die nächste Person. Ohne dich wäre da eine Lücke am Tisch. Und es ist schon dieses Bild, Menschen am Tisch, ein Teil der Gemeinschaft. Es gibt dir aber auch, sich an den Tisch zu setzen, die Botschaft, du bist gesehen. Es ist äußerst schwer, an einem Tisch zu sitzen und nicht miteinander zu reden. Ich habe das als Kind manchmal ausprobiert. Ich habe zwei Brüder und wenn wir uns wieder gezofft haben und ich zu dem einen gesagt habe, ich rede nie wieder ein Wort mit dir, dann gab es Abendessen. Dann setzt man sich an den Tisch und man kann es eigentlich gar nicht vermeiden, dann doch wieder am Tisch zu sitzen und miteinander zu reden. Man sieht sich auf jeden Fall. Und das ist ja gerade auch an Gottes Tisch eine ganz heilsame Botschaft. Du bist gesehen, du hast einen Platz und du bist wichtig, ganz in diesem Moment. Aber am Tisch, natürlich, fängt man dann eben auch an zu reden. Da gibt's Austausch, man hört einander zu, man hat Zeit füreinander, zumindest für die Zeit vom Essen. Man genießt zusammen, man ist also Kumpan und Freund. Und so eine Einladung auszusprechen, dauert gar nicht lang. Vielleicht 6 Worte, komm doch mal zum Essen vorbei. Und trotzdem ist es recht schwer für uns. Irgendwo vergisst man das im Lauf des Lebens oder Alltags doch ganz oft. Man könnte es auch abkürzen und einfach nur sagen, komm vorbei. So einfach ist das. Aber es ist schwer, das auszusprechen für manche. Und manchmal ist es ja auch schwer, das anzunehmen. Erstmal zu überlegen, habe ich überhaupt Zeit? Fremde Leute? Muss ich da jetzt noch was mitbringen? Über was reden wir? Wir kennen uns auch überhaupt nicht. Was, wenn wir nichts zum Reden finden? Also man sieht, es gibt neben der Zeit, ob man das denn überhaupt schafft, viele Gründe zu sagen, ich traue mich gar nicht, auch fremde Menschen mit an meinen Tisch zu holen oder zu fremden Menschen zu gehen. Jesus hat sich einladen lassen, immer und immer wieder. Das war Teil von seiner Mission. Man könnte fast sagen, ich bin in die Welt gekommen, Jesus ist in die Welt gekommen, um zu essen und zu trinken, um sich einladen zu lassen und einzuladen. Und sobald sich Jesus an den Tisch setzt, auch bei einem Levi, aber auch bei uns, da kommt da mehr dazu als die reine Nahrung. Dann wird aus einem gemeinsamen Essen eigentlich auch eine offene Tür für Gottes Reich. Wenn sich der Sohn Gottes in die Runde begibt, dann kommt da eine heilige Atmosphäre mit dazu, eine heilsame Tischgemeinschaft. Man stillt nicht nur ein Bedürfnis, sondern man bekommt auch seinen Seelenhunger gestillt. Wenn Jesus am Tisch Platz nimmt, dann kommt da nämlich noch viel mehr Botschaft mit dazu. Da kommt Gnade mit an den Tisch. Wenn wir uns den Tisch bei Levi anschauen, da sehen wir Charaktere, die eigentlich eben in keinem Wohnzimmer Platz nehmen würden. Die Komischen, die Zöllner, die Sünder, die vielleicht Obdachlosen. Und vielleicht geht es uns ja auch so, dass wir manchmal überlegen, habe ich denn eigentlich einen Platz bei jemandem anderen, aber habe ich auch einen Platz an Gottes Tisch? Wenn Jesus sich an den Tisch setzt, dann habe ich einen Platz. Ganz unverdient werde ich bedient. Das ist Gnade. Wenn Jesus sich an den Tisch setzt, dann kommt Segen an den Tisch. Dann können wir diese Verbindung nochmal ganz nachvollziehen. Das, was wir da haben, das kommt von unserem Schöpfer. Wir werden versorgt. Wir müssen uns keine Sorgen machen auf dieser Welt. Gott segnet uns mit dem, was wir brauchen an Leib und Seele. Wenn Jesus sich an den Tisch setzt, kommt da Hoffnung mit dazu. Auf mehr. Dass die Versorgung nicht einfach nur für meinen Magen ist, sondern dass immer noch mehr erwartet. Wir sehen es bei der Essensvermehrung, die Speisung der 5000, da sind nicht nur ein paar Brote und Fische, da ist immer noch mehr. Und das ist die Botschaft, die Jesus mit an den Tisch bringt. Und ich glaube manchmal, wenn wir über Jesus und Gott nachdenken, dann ist es so, wie wir sehen Brotkrümel und die essen wir und wir werden so ein bisschen satt. Aber das ganze Brot haben wir noch nicht verstanden. Und das ganze Brot haben wir auch noch nicht gegessen und noch nicht begreifen können. Aber es ist eben die Hoffnung, da ist immer noch mehr. Da ist immer noch mehr von Gott, da ist immer noch mehr von Jesus, was wir entdecken können. Wenn sich Jesus mit an den Tisch setzt, ist da Rettung, die er mitbringt. Und Jesus, während er auf der Erde war, hat immer das Wissen gehabt, ich werde eines Tages sterben und auferstehen für diese Menschen, mit denen ich hier am Tisch sitze. Bei jedem Essen war das die Botschaft, die mit dabei war. Bei allen Übeltätern. Und manchmal versuchte er es ja auch, den Menschen zu erklären. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass dann eine Mahlzeit wie das Abendmahl ein Symbol dafür wird, für Rettung, für das Brot, der Körper, der gestorben ist für uns, war in Erinnerung an Jesu Blut. Da, wo gemeinsam gegessen und getrunken wird, ist Rettung nicht weit. Der Tisch der Gnade ist für uns bereit. Und wo Jesus sich hinsetzt, gibt es immer ein Versprechen. Jesus vergleicht den Himmel auch mit einem Festmahl, mit einem Hochzeitsmahl, auch da wieder ein Essen, an dem wir uns wiedersehen werden. Also es gibt ein gemeinsames Essen, auf das wir uns freuen dürfen, für eine neue Schöpfung. Und es, ja, wir üben eigentlich bei jedem Essen, wo wir gemeinsam sitzen, schon mal für den Himmel, für das Freudenmahl, das Festmahl, das Jesus für uns bereitet hat. Und Jesus zeigt immer wieder den Menschen den Weg zu Gott, den Weg zu einem neuen Leben durch Essen. Dadurch, dass er da sitzt und mit Menschen redet, dass er ihnen einen Platz an seinem Tisch gibt. Und da kann man sich ja jetzt eigentlich zurücklehnen und sagen, das ist aber gut, dass Jesus das konnte. Jesus ist ja auch Gottes Sohn. Und natürlich, da wo er ist, da wird irgendwie die Welt verändert. Der war ja auch spektakulär, interessant. Ich dagegen, mich lädt niemand ein. Ich bin scheinbar doch nicht ganz so wichtig. Und Levi hätte das auch sagen können. Ich bin der Außenseiter, ich kann doch jetzt andere auch nicht zum Essen einladen. Aber Jesus weist ganz genau explizit in der Bibel darauf hin. Er sagt in Matthäus 25, öffne dein Haus, das ist dein Auftrag und sei gastfreundlich. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ein paar Verse weiter. Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Geschwistern, das habt ihr mir getan. Egal, ob ich eingeladen bin oder nicht, mein Auftrag ist es, eine Kumpanin zu sein. Ein Kumpan zu sein, das Brot mit jemandem zu teilen, mit jemandem zu essen. Und die nächste Gelegenheit, die bietet sich eigentlich direkt nach dem Gottesdienst, wenn du jemanden siehst, den du noch nicht kennst, vereinbart doch einfach einen Termin. Ein Kaffee trinken ist ein kleines Essen. Es muss nicht immer ein großes Mittagessen sein. Lade jemanden ein, triff dich mit jemandem in der Stadt, den du noch nicht kennst und mach da nicht Halt. Mach das immer wieder. Das sind heilige Momente von Tischgemeinschaft. Aber vielleicht bist du auch jemand, der sagt, ich habe da eigentlich gar kein Problem damit. Bei mir sind jede Woche, jeden Tag die anderen Menschen zu Besuch. Gastfreundschaft, das ist für uns normal. Jeden Tag ist jemand da. Auch da hat Jesus noch eine Herausforderung für dich. Er sagt in Lukas 14, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du dein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein, dann wirst du selig sein. Denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Also, wenn du ein guter Gastgeber bist, gib auch dir eine Herausforderung, doch mal jemanden noch an den Tisch zu holen, der für dich vielleicht schwierig ist im Umgang. Aber ich glaube, es gibt ja auch Menschen, die geistlich arm sind, die vielleicht wirklich ein gutes Gespräch brauchen mit dir, die geistlich irgendwo noch lahm und blind sind. Hab die auch auf dem Schirm. Denn da, wo du bist, da ist Gott auch. Da bringst du Jesus mit an den Tisch. Auch wenn er in Person gar nicht vorbeikommt. Da, wo Menschen dir begegnen, können sie Gott begegnen. Wir sagen ja auch in diesem Tischgebet, was bestimmt manch einer von euch kennt, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Also auch wenn wir ihn nicht sehen, können wir ihn doch einladen. Und da, wo du wohnst, an deinem Tisch, da können Menschen von dir hören, wie dein Lebensweg war, wie dein Glaubensweg war. Das erzählt man sich vielleicht nicht so einfach zwischen Tür und Angel. Da braucht es vielleicht diesen Moment von, wir sitzen hier eine Stunde am Tisch. Dafür ist der Tisch ganz gut geeignet. Das können wir ganz aktiv tun. Aber was auch in dieser Geschichte von Levi zu lesen ist, wo wir zum Anfang von dieser Geschichte zurückgehen, alle sitzen bei Levi zu Hause am Tisch. An dem Tisch von diesem Steuereinnehmer, den niemand mochte, wo es vielleicht auch ein bisschen peinlich war, zu dem nach Hause zu gehen und dass die anderen sehen, ich gehe jetzt zu Levi, den eigentlich, der ausgegrenzt ist. Wir sind bei diesem gottfernen Menschen zu Hause. Dürfen wir das überhaupt? Jesus darf das scheinbar. Jesus geht dahin. Der sagt nicht, komm, Levi, wir gehen erstmal in die Synagoge. Komm, ich erkläre dir erstmal einen richtigen Lebensweg. Erzählt ihm auch nicht erstmal, was er alles in seinem Leben ändern muss, damit er Zutritt zu Gottes Reich hat. Jesus geht einfach mit nach Hause. Er ist mit ihm, verbringt Zeit mit ihm und zeigt ihm in erster Linie, du bist angenommen, du bist geliebt. Das ist auch der Weg, den wir gehen dürfen, um anderen Menschen irgendwie die Tür zu zeigen zu Gottes Reich. Wir dürfen den Weg einnehmen zu den Levis, die wir kennen, den Steuereintreibern, die wir kennen, die Sünder, die wir kennen, und denen irgendwie das Geschenk auch geben, auch ihr dürft Gastgeber sein für mich. Jesu Rezept für Umkehr, Jesu Wegweiser ist eben Essen und Trinken, Brot brechen, ein guter Kumpan sein. So einfach kann das sein, irgendwie Missionen auch zu leben. Wir hatten letzte Woche erst ja Allianz-Gebetswoche, auch ihr hier in Schorndorf. Da hieß es Vision für Mission, Vision for Mission. Das hört nicht auf in der Gebetswoche, das dürfen wir auch noch eine Woche weiter tragen, wenn wir Menschen einladen, wenn wir eingeladen werden und zu ihnen nach Hause gehen. So einfach können wir Gottes Gegenwart zu Menschen bringen. Und das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Wir treffen uns nicht nur auf einen Kaffee, wir machen nicht einfach nur Gemeindemittagessen, damit wir hinterher satt werden. Wir sind uns bewusst, Gott sitzt mit uns am Tisch. Jesus sitzt mit uns am Tisch, weil wir uns da hinsetzen. Lasst uns das in dem Wissen tun, wir bringen Jesus mit. Und da, wo Jesus Platz nimmt, geht die Tür zu Gottes Reich auf. Da kommen Gnade und Segen und Hoffnung und Rettung. Da kommt ein Versprechen auch viel mehr in die Runde. So können wir aus einer ganz einfachen Mahlzeit eine heilsame, heilbringende Tischgemeinschaft machen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du uns immer wieder einlädst und sagst, komm und sei mein Gast. Ich habe hier ein Leben für dich vorbereitet, in dem du mir immer wieder begegnen kannst, in dem du immer wieder aus den Vollen schöpfen kannst. Aber ich danke dir auch, dass du durch deine Rettung noch das Versprechen auf viel, viel mehr für uns gegeben hast. Danke, dass wir Gast sein dürfen bei dir in deinem Reich. Danke, dass wir ja von dir uns ernähren und leben können, auch mit unserer Seele. Und komm, sei unser Gast da, wo wir hingehen, in unseren Alltag. Lass uns das immer wieder erkennen, dass wir da, wo wir Menschen begegnen, die anders sind als wir, dass wir einen Auftrag haben, aber dass wir durch deine Gegenwart auch dein Reich mitbringen dürfen. So bitte ich dich, dass du uns immer wieder satt werden lässt, dass wir immer wieder dein Heil, deine Tischgemeinschaft einnehmen dürfen. Und auch jetzt im Lobpreis erleben dürfen, wir dürfen zu dir kommen und Platz haben bei dir. Amen.